Hochverehrte Damen, werte Herren, wir schließen heute ab. Sie sehen, ich übe nach wie vor aufzufallen und mir meinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich versuche jetzt seit fast 50 Jahren, aber irgendwie ist das mit dem eigenen Stil so eine Sache. Wir haben das Semester uns ein Thema gegeben, der ist aber komisch. Was? Und der Untertitel ist über Exzentriker und Eigenwille. Wir haben eine Menge darüber gehört. Heute Abend werden wir die Perspektive eines Soziologen hören, nämlich von Professor Dr. Richard Utz. Er lehrt an der Hochschule in Mannheim. Hochschule für Sozialwesen ist es, ne? Genau.
Nee, ja.
Oder nicht mehr? Fusioniert? Oder wie?
Fusioniert. Sozialwesen, ja. Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Nachrichtentechnik, Design,
also alles. Also, Herr Utz lehrt an der Hochschule für alles in Mannheim und ist von Hause aus Soziologe, hat hier in der Vortragsreihe, glaube ich, jetzt, heute ist es das dritte Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, also er hat hier schon einmal vorgetragen. Diejenigen von Ihnen, die das mitgemacht haben, wissen, dass ich allen Grund habe, mich heute auf einen interessanten und amüsanten Vortrag zu freuen. Viel Vergnügen dabei. Danke, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank nochmal. Recht herzlichen Dank. Und es ist mir nicht nur eine Ehre, es ist mir auch ein Vergnügen, hier bei Ihnen zu sein und dieses interessante und schöne Thema aufzunehmen. Und Sie haben ja schon eine ganze Menge jetzt gehört. Herr Friedrich sagte, 12 Vorlesungen hätten es sein sollen, 11 waren es. Also Sie haben viel mehr über Exzentriker gehört als ich. Dafür habe ich mehr gelesen als Sie. Und was kann ich Ihnen noch sagen? Also nachdem Sie so viele Exzentriker-Porträts geliefert bekommen haben und die Exzentriker als eine kulturelle Produktivkraft ersten Ranges kennengelernt haben. Was kann ich Ihnen noch sagen, sozusagen? Ja, ich werde Ihnen sagen, was exzentrisches Verhalten eigentlich ist, habe ich mir überlegt, das wissen Sie ja noch gar nicht. Da muss ich jetzt extra kommen, um den Exzentriker zu machen und Ihnen das dann gleich zu erklären. Also meine Frage wird sein, was Leute, die von einer ganzen Kultur als Genies oder Leute, die von mehr als nur einer Kultur, also von der katholischen Kirche, als Heilige verehrt werden, mit Leuten gemeinsam haben, die ihren Hummer an der Leine spazieren führen. Das ist ja immerhin schon mal was, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Also ich beginne aber sehr theoretisch und vielleicht auch, wie gesagt, etwas arrogant damit, dass ich Ihnen sagen will, was exzentrisches Verhalten ist. Und zwar, hier ist die Übersicht zunächst aus anthropologischer Perspektive und aus phänomenologischer Perspektive. Dann, nachdem wir geklärt haben, was sozusagen der Kern des Exzentriker-Phänomens ist, dann dachte ich mir, veranschaulichen wir das und machen eine kleine Typologie der Exzentriker. Also Originale werden wir betrachten, Heilige und das Genie, den lärmempfindlichen Philosophen und den tyrannischen Dirigenten, habe ich weggelassen, genauso wie den unfehlbaren Papst und den ohrabschneidenden Maler, auch den habe ich nicht genommen und den allgemein gefährlichen Erfinder habe ich genauso weggelassen wie den zerstreuten Professor, der für andere harmlos ist, nur für sich selber gefährlich. Gut, also das ist so, sind 2 Punkte und dann der dritte schließlich beschäftigt sich damit, warum sind Exzentriker eigentlich auffällig und ich werde sie aus der Perspektive betrachten, unmögliche Auffälligkeit mit Stil und dann schließlich zum Schluss noch die Zusammenfassung und die Zusammenführung. Gut, ich komme also zu meinem ersten Punkt, der in 2 Unterpunkte zerfällt, einmal anthropologische Perspektive und einmal phänomenologische Bestimmung des Menschen als Exzentriker. Das könnte man so überschreiben, von Natur aus exzentrisch, der Mensch als Autozentriker. Also zu Ihrer Information, ich werde nachher meine E-Mail-Adresse anschreiben, sodass ich Ihnen, wenn Sie das gerne möchten, den Vortrag dann auch zumailen kann. Nur weil ich Ihnen vielleicht ein bisschen etwas zumute und gegen meine Gewohnheit, das freizuhalten, das vorlese. Aber ich will das mal so machen. Gut, also ich möchte mein Thema mit einer These beginnen. Zwar werden alle Menschen exzentrisch geboren, aber nur die wenigsten schaffen es, auch als Exzentriker zu leben. Die Definition des Menschen als einer Lebensform, die von Natur aus exzentrisch ist, stammt von dem deutschen Philosophen Helmut Plessner, der sie in seinem Hauptwerk von 1928, Die Stufen des Organischen und der Mensch, entwickelt hat. Dort bestimmt Plessner den Menschen anhand des Kriteriums der exzentrischen Positionalität, das ihn von allen anderen niederen oder höheren Lebensformen, also von den Tieren, unterscheidet. Was ist jetzt mit exzentrischer Positionalität gemeint? Und gibt es nicht auch genügend Beispiele für exzentrische Tiere? Nehmen wir den männlichen Pfau zum Beispiel, sozusagen der Dandy der Tierwelt. Ist das denn etwa kein Animal-Exzentrikum? Ist das kein tierischer Exzentriker? Plessner wird sagen, nein. Denn seine Farbenpracht ist rein aus biologischen Gründen fest in der Genetik des Pfau-Menschens zentriert. Die Pracht des Pfaus hat natürlich biologisch den Sinn, die Aufmerksamkeit von Weibchen auf sich zu ziehen, um sich mit ihnen zu paaren. Die Pfauen wollen ihren möglichen Partnerinnen kommunizieren, dass ich mir eine solche vollkommen überflüssige, aber verschwenderische Pracht leisten kann und trotzdem parasitenfrei lebe, zeigt euch Pfaufrauchen meine Menschenfitness an. Also kommt und paart euch mit mir, hier bin ich, let's make children. Das Tier ist also nicht exzentrisch, sondern durch seinen Körper und seine Körperfunktionen zentriert. Das Tier ist in seinen Körperfunktionen zentriert, heißt, es lebt aus einem umweltangepassten Körperzentrum heraus und geht vollkommen in ihm auf, ist mit ihm identisch. Im Unterschied zur tierischen Lebensform gehen wir Menschen laut Plessner nicht in unserer Biologie auf, bilden mit unseren Organen, unserer Physiologie und unserem Körper keine Einheit und sind nicht in unserer Körperlichkeit zentriert. Er begreift uns als in sich gespaltenes Wesen, als Doppelwesen, das sich als Körper erlebt und auch erlebt, dass es sich als Körper erlebt, muss der Mensch zu sich eine Beziehung aufbauen. Der exzentrische Mensch kann und muss daher einen Selbstbezug, eine Selbstbeziehung aufbauen, durch die er sich sein Leben lang zu zentrieren und zu stabilisieren vermag. Zitat Plessner: Wir sind nicht unser Körper, auch wenn wir ihn haben, auch wenn er uns hat, sondern wir verkörpern uns. Wir müssen uns selbst einen Namen und eine Herkunft geben, müssen selbst Rollen und Masken entwerfen, wählen und spielen, um in der Menschenwelt mitwirken zu können. Und das alles, weil uns die Natur keine fertigen Rollenskripte in die Genetik geschrieben hat. Es ist Zeit, von diesem kurzen Ausflug in die philosophische Anthropologie wieder zu unserem Thema zurückzukommen. Halten wir fest, wir Menschen sind anthropologisch gesehen exzentrische Existenzen. Aber warum und wie ist es zu verstehen, dass trotz dieser Anlage unserer Gattung zum Exzentrischen es doch nur wenige zum Exzentriker bringen? Die Antwort kann mit Plessner lauten: Wir Menschen sind von uns aus nichts, nur eine Fülle ererbter Möglichkeiten. Und weil wir von uns aus nichts sind, aber uns verhalten müssen, brauchen wir die Mitmenschen und bauen soziale Institutionen. Mitmenschen und Institutionen helfen uns beim Zentrieren unserer Person von außen her, um unsere angeborene innere Leere sozial zu füllen und zu strukturieren. Dieses Ensemble solcher institutioneller Füllungen nennen wir dann Kultur, also Sitten und Gebräuche, Konventionen und Manieren, Gewohnheiten und Traditionen, Recht und Ethik und so weiter. Somit sind wir jetzt so weit, dass wir den Exzentriker anthropologisch bestimmen können. Er ist ein Mensch, der sich in überdurchschnittlichem Maße und auf besondere Art durch Bezug auf sich selbst, auf sein individuelles Erleben, seine Gefühle, Gedanken und Handlungen zentriert und primär an sich selbst und erst sekundär an Institutionen seinen inneren Halt findet, seine Leere füllt. Mit einem Satz: Der Mensch bringt es aus seiner Anlage zur exzentrischen Positionalität nur dann zur exzentrischen Praxis, wenn er sich in außerordentlichem Maße durch Bezug auf sich selbst verkörpert. Mit einem Wort, insofern er sich selbst zentriert und es zum Autozentriker bringt. Der Exzentriker ist anthropologisch gesprochen ein Autozentriker. Ich komme zum zweiten Punkt, der Mensch als potenzierter, als gesteigerter Autozentriker, also Exzentriker phänomenologisch. Diese Selbstzentrierung statt Institutionenzentrierung der Exzentriker hat natürlich seinen Preis. Denn es liegt auf der Hand, Exzentriker können nicht nur, sie müssen auch ihr Selbst, ihre Persönlichkeit notwendigerweise strapazieren und überstrapazieren, schnell anspannen und überspannen, hervortreiben und übertreiben, beanspruchen und überbeanspruchen. Sie müssen und können dort sich aus sich selbst, ihren eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten verkörpern, wo die anderen auf äußere Verkörperungsressourcen zurückgreifen, die nicht von ihnen stammen. Dieses Vermögen und dieser Zwang zur Selbstverkörperung ist der Grund für das mit den Exzentrikern immer und überall verbundene, überspannte und übertriebene ihrer Erscheinung in der Wirkung auf anderen. Der Autozentriker fährt psychologisch gesehen damit recht gut. Nach Auskunft der klinischen Psychologie gelten Exzentriker nicht als psychisch gestört, sondern im Gegenteil als psychisch gesund. Dass sie sich über einen gesteigerten Selbstbezug selber verkörpern, sind und gelten sie als psychisch stabile und wenig vulnerable, also verletzliche und instabile Persönlichkeiten. So ähnlich wusste das moralphilosophisch schon John Stuart Mill in seinem Traktat über die Freiheit, der dem Exzentriker Charakterstärke attestierte. Das muss auf den ersten Blick merkwürdig anmuten vielleicht, auf den zweiten Blick darf es uns aber dann schon einleuchten. Exzentriker machen das, was ihnen um ihrer selbst willen gemäß ist und betonen immer das, was sie wünschen und sie wollen. Exzentriker sind daher besonders selbstzufriedene Leute mit einer beeindruckenden Charakterstärke, die sich durch große Unabhängigkeit auszeichnen. Das hat aber eine gewisse soziale Unverträglichkeit zur Folge, die darin besteht, dass sie niemanden mit sich und ihren selbsteigenen Schrullen verschonen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Engländer Sir George Sitwell, 1860 bis 1943, also immerhin 83 Jahre alt geworden, der seine Gäste damit empfing, dass er sie mit der allein auf ihn zugeschnittenen Grundregel seiner Hausordnung bekannt machte, die er für sein Wohlbefinden unentbehrlich hielt. Zitat: Ich muss jeden, der mein Haus betritt, bitten, mir in keiner Weise zu widersprechen, da das die Funktion meiner Magensäfte beeinträchtigt und mir meine Nachtruhe raubt. Ich komme zur kleinen Typologie der Exzentriker, das Original, der Heilige und das Genie. Also das war noch die Quintessenz von der phänomenologischen Betrachtung. dass die Exzentriker übersteigerte Autozentriker sind. Oder umgekehrt autozentrierte Selbstpotenzierer. So, jetzt wissen Sie, was Exzentriker sind. Also die kleine Typologie der Exzentriker, und wir fangen an mit dem Original. Wir haben also den Exzentriker als den autozentrischen Selbstpotenzierer bestimmt, der nicht psychisch gestört, sondern psychisch gesund und mit sich und seinem strapazierten und überstrapazierten, aber nur schwer erschütterbaren Super-Selbst zufrieden ist. Dieses Kriterium für exzentrisches Handeln können wir im nächsten Abschnitt des Vortrags jetzt einer kleinen Typologie der Exzentriker zugrunde legen und mit dem Original beginnen. Das Original ist derjenige Exzentriker, der nicht mehrere, sondern nur eine Eigenschaft besitzt, die er einseitig steigert. Diese eine Eigenschaft wird zur Haupteigenschaft der Person erhoben. Über diese eine Haupteigenschaft stellt dieser Exzentriker-Typus die individuelle Selbstzentrierung seiner Person her. Deswegen, Originale besitzen nur eine vereinseitigte Originalität. Unmöglich, schrullig, kauzig, komisch, abgedreht, übergeschnappt, schräg, eigenbrötlerisch, lauten denn auch die weniger schmeichelhaften Bezeichnungen für Menschen, die an einer individuellen Eigenschaft unerschütterlich und unter allen Umständen festhalten. Ein Beispiel für solche Originalexzentriker sind Menschen wie Sir Jevini Gore, ein vornehmer britischer Aristokrat, der Ende des 19. Jahrhunderts die unerschütterliche Angewohnheit hatte, jeden Abend, Schlag 19 Uhr, seine Familie und seine Gäste, von denen immer ein paar das ganze Jahr hindurch auf dem Landsitz anwesend waren, an der Tafel zum Dinner versammelt haben wollte. Wer auch nur eine Sekunde zu spät eintraf, durfte nicht mehr am Dinner teilnehmen, und nicht nur das. Er oder sie wurde des Hauses verwiesen und nie wieder eingeladen. An dieser Gewohnheit hielt der Landedelmann kompromisslos fest, und auch seiner Gemahlin gestattete er keine Ausnahme. Ein anderes Beispiel eines solchen Originals, also einer solch einseitigen Passion, die den Gesamteindruck der Persönlichkeit beherrscht, ist der römische Kaiser Honorius, der Rom von 395 immerhin bis 423 nach Christus als Kaiser regierte. Honorius war vernarrt in Hühner, die er auf dem Palatin züchtete. Wie wichtig ihm diese Hühnerleidenschaft war, drückte sich unter anderem darin aus, dass er sich nicht scheute, sein Lieblingshuhn wie die Kaiserstadt selbst zu nennen, Roma. Ich zitiere den Althistoriker Alexander Demand aus seinem Buch Das Privatleben der römischen Kaiser. Zitat: Als der Gote Alarich im Jahre 410 die ewige Stadt erstürmt hatte und der Oberhühnerwächter dem Kaiser die Schreckensmeldung übermittelte, es sei vorbei mit Roma, bekam Honorius einen gewaltigen Schrecken. Der Wächter aber tröstete ihn mit den Worten: Es ist die Stadt, nicht die Henne. An diesen Fällen sehen Sie, dass es auch Exzentriker gibt, die in ihrer Art wenig oder gar nichts Kulturschöpferisches beitragen. Das hängt mit der einseitigen Übertreibung einer Persönlichkeitseigenschaft zusammen, die ausschließlich für das exzentrische Original, aber kaum für andere Menschen von Bedeutung ist. Das Original hält konsequent an seinen Eigenheiten fest, weil es diese nicht nur hat, sondern auch ist. So mag es zwar authentisch sein, kann aber auch eine Zumutung für seine Mitmenschen werden. Das lässt sich leicht in einer Gleichung ausdrücken. Das exzentrische Original ist gleich Authentizität minus Manieren. Kommen wir zum Heiligen. Beim Heiligen stutzen wir zuerst heilige Exzentriker, Aber Heilige zeichnen sich doch dadurch gerade aus, dass sie ihrem Gott das Opfer ihrer individuellen Persönlichkeit bringen wollen. Wie können Heilige dann die für Exzentriker charakteristische Selbststeigerung leisten, wo sie doch alles daran setzen, ihr Selbst, ihre Individualität, alle Unverwechselbarkeit ihrer Person auszulöschen? Dann ist doch nichts mehr da, was sich noch autozentrisch steigern ließe. Die Antwort ist wie die Heiligen selbst paradox. Gerade dadurch, dass sie alles verleugnen und opfern, was ihnen individuell und persönlich wichtig sein könnte, gewinnen sie ihr Profil und unverwechselbare individuelle Konturen. Denn sie zentrieren ihr Selbst durch gesteigerte Selbstverleugnung. Gerade durch die Art, wie sie sich selbst verleugnen, gewinnen sie ein unleugbares Selbstprofil. Gerade dadurch, dass sie sich als individuelle Person selbst abschaffen, erschaffen sie sich als unverwechselbare Heilige. Ich gebe zu, das klingt absurd, um nicht zu sagen exzentrisch. Trotzdem meine ich, heilige Exzentriker sind Extremisten der Selbstverleugnung, und damit sie mir das glauben, hier gleich ein Beispiel aus dem immerwährenden Heiligenkalender, kann ich sehr empfehlen, Abteilung Säulenheilige. Prototyp des Säulenheiligen oder Säulenstehers ist ein christlicher Mönch namens Simeon Stylitis, der circa von 390 bis 459 nach Christus im heutigen Syrien lebte und am 2. September jeden Kalenderjahres als Schutzheiliger aller Hirten angerufen werden kann. Sein Asketendebüt gab Simeon mit Ganzkörpereingrabungen und verschärftem Schlafentzug. Danach probierte er sich im Asketenfach Ertragen physischer Schmerzen aus. Er verzichtete bewusst auf Körperhygiene, um eiternde Abszesse und wunde Stellen zu erzeugen, um sie dann klaglos ertragen zu dürfen. Diese peinlichen Übungen machten Simeon rasch bekannt, brachten aber auch einen unerwünschten Rummel um seine Person mit sich, dem er sich schnell entzog. Er baute eine Einsiedelei, wo er sich in einer Zelle für 40 Tage einmauern ließ, gegen seinen Willen nur mit einem Krug Wasser und 10 Broten als Nahrung versorgt. Als man die Mauer nach Ablauf der 40 Tage öffnete, hatte er weder das Wasser noch die Brote angerührt und doch überlebt. Das steigerte natürlich noch seinen Ruf als Wundermann und Rekordasket, und immer mehr Menschen suchten seinen Rat. Um dieser ständigen Belästigung endlich zu entkommen, suchte Simeon sein Heil schließlich auf einer Säule, die 3 Meter hoch war und eine Plattform von 2 mal 2 Metern maß. Als dies die Belästigung durch Ratsuchende immer noch nicht abstellte, ließ er die Säule auf 17 bis 18 Meter erhöhen und die Plattform so weit verengen, dass er darauf weder liegen noch sitzen konnte. Er schlief, wenn er schlief, im Stehen, angelehnt an einer Eisenstange, droben in schwindelnder Höhe. Und wie endete das Ganze? Sie können es sich denken, paradox. So wie es sich für einen heiligen Exzentriker ziemt. Zitat: Sein Ruhm reichte von den Iren bis zu den Chinesen. Tausende versammelten sich jeden Tag an seiner Säule. Sie sehen, die Selbstzentrierung des Heiligen gelingt durch Übersteigerung des Selbstverzichts, der paradoxerweise gerade in eine Steigerung des Selbst umschlägt. Der Säulensteher, der Rekordasket und Wundermann gewinnt mit seinen sich steigernden Verzichtsprojekten stetig mehr Individualität, statt sie zu verlieren. Was lernen wir daraus? Mensch kann sich nicht verkörpern, noch nicht einmal Heilige. Der Heilige will durch sein freiwilliges Leiden und seinen Verzicht, anders als sein Vorbild Jesus Christus, allerdings keine Kulturleistungen erzielen, denn er entsagt der Welt. Sein Ziel ist das radikal gottgefällige Leben und die Optimierung des eigenen Seelenheils, dem alles Irdische im Wege steht. Das Besondere des heiligen Verzichts besteht nun darin, dass er nicht bloß auf Überflüssiges, sondern vor allem auf Notwendiges, wie Schlaf, Nahrung oder Kommunikation verzichtet, die der Alltagsmensch für unverzichtbar hält. Aber gerade dadurch, dass er auf alle irdischen Güter verzichtet, wird er in den Augen der Mitmenschen zur moralischen Instanz, deren Rat sie suchen. Denn gerade seine exzentrische Weltentsagung qualifiziert ihn zum innerweltlichen Ratgeber, der menschliche Not zu lindern verspricht, weil sein Blick auf die Dinge und Menschen durch keine Parteinahme und kein Interesse voreingenommen ist. Aber verlassen wir die öden Wüsten des Verzichts und kommen wir in die fruchtbare Oase von Unterabschnitt 3 oder zum viel besungenen, besprochenen und idealisierten Genie, zu dieser, Zitat, Personifikation der Zeugungskraft, wie es die wortgeschichtliche Urbedeutung so schön zum Ausdruck bringt. Im Unterschied zum Heiligen übertreibt das Genie seine eigene Person nicht durch die Selbstverleugnung und im Unterschied zum Original ist das Genie nicht ausschließlich auf eine Eigenschaft oder eine Idee fixiert, die es überspannt und karikaturesk vereinseitigt. Vielmehr verfügt das Genie, aus welchen Gründen auch immer, über eine vielseitige, Zitat, schöpferische Individualität, nennen wir es eine Hochbegabung wissenschaftlicher oder künstlerischer, rhetorischer oder therapeutischer Art. Diese schöpferische Begabungsvielseitigkeit beschert der Person einen Reichtum individueller Eigenschaften und Fähigkeiten, aus denen der Person die exzentrische Selbstzentrierung gelingt und sich als das glückliche Superselbst permanent neu erfindet, nämlich als Genie. Übersteigert sind Genies, dass sie in allem, was sie hervorbringen, Höchstleistungen und Spitzenwerte produzieren, die primär der eigenen Spontanität und Intuition und keinen institutionellen Vorgaben entspringen. Denn das, was uns dazu bringt, hier dem Exzentriker das Prädikat des Genies zu vergeben, ist doch, dass es sich nicht selbst steigert und zentriert, indem es sich monoman vereinseitigt oder masochistisch überwinden und irgendwie gegen sich arbeiten müsste. Im Genie bewundern wir vielmehr, dass es mit jedem Akt sich selbst bejaht und so in seiner Selbstentfaltung vervielseitigt. So ist die einseitige Selbstübertreibung des Originals ausschließlich für das Original von eigenwilligen, von egozentrischem Wert kaum für andere. Und die eigenartige Selbstverleugnung des Heiligen ist primär private Heilssuche, viel eher heilsegoistisch denn heilsaltruistisch. Die exzentrische Genialität hingegen bildet mit seinem übersteigerten Selbstbezug, mit ihrem Selbstbezug nicht nur individuell, sondern immer auch überindividuell Wertvolles von öffentlicher und allgemeiner Bedeutung. Das exzentrische Genie ist nie nur eigennützig, sondern immer auch gemeinnützig. Kurz, es ist sich und den anderen nützlich und zwar von selbst. Es ist klar, dass das exzentrische Genie, indem es beständig aus sich wie aus dem Vollen schöpft, sich manchmal gar zu rasch erschöpft, wenn es ohne äußere Bestätigung bleibt. Das ist der Fall des verkannten Genies, das zwar erzeugt und erfindet, aber weder Beifall noch Unterstützung bekommt, da es Probleme löst, die die Zeitgenossen nicht haben. Und weil die Außenwelt das Genie verkennt, muss es in immer höherem Maße in und von seiner Welt alleine leben. Zwar verdichtet das den Gedanken und vertieft das Werk, aber es vereinseitigt auch, da die äußere Resonanz ausbleibt, die die konstitutionelle Vielseitigkeit des Genies zu entfalten hilft. Und so erklärt sich nicht nur, aber auch, warum es seine kreativen Kräfte vor der Zeit verbraucht, die seine Leistung erkennt und anerkennt. Umgekehrt stellen sich die Verhältnisse beim erkannten Genie dar. Hier trifft Genie auf Beifall. Seine genialen Produktionen werden öffentlich anerkannt, da sie auf Fragen antworten, die das Jahrhundert auch gestellt hat. Die Eigenwelt des Genies und die Mitwelt der Leute stimulieren sich gleichzeitig und wechselseitig, und es gilt eine glückliche Zirkularität, die, egal wie man sie dreht, sich stets zum Positiven wendet. Je mehr das Genie schafft, desto größer die Anerkennung, die die Mitwelt ihm zollt. Je größer der Applaus, desto produktiver das Genie. In der Literatur schreiben Genies wie Shakespeare oder Goethe Gedichte und Balladen, Dramen und Romane, Novellen und Essays und entwickeln die Sprache zur Hochsprache. In der Malerei erschafft das Genie Picasso Zeichnungen und Gemälde, Skulpturen und Installationen, vollendet vorhandene und erfindet zuvor nie gesehene Stile. In der Musik schließlich komponieren Genies wie Bach, Mozart und Beethoven alle Arten von Tonkunststücken, und zwar nicht nur eines oder einige hier und da, sondern andauernd in dichter Folge und in großer Zahl und selbstverständlich von nie zuvor gehörter Musikalität und Meisterschaft. Ich breche diesen Ausflug in die Typologie der Exzentriker ab und komme zu Punkt 4, der sich wiederum in zwei Unterpunkte gliedert. Der erste soll die Frage klären, warum Exzentriker Auffälligkeit erregen, und der zweite Unterpunkt die Frage klären, ob und auf welche Weise exzentrisches Verhalten stilisierbar ist. In einer These zusammengefasst will ich somit erstens behaupten, Exzentriker sind auffällig, weil sie unmöglich sind. Exzentriker, haben wir gesagt, geben ihrem Selbst Halt und Profil, indem sie sich durch autozentrische Selbststeigerung als Superselbst stabilisieren. Das führt dazu, haben wir gesagt, dass die eigene Persönlichkeit gesteigert und übersteigert werden muss, was meistens nur originell, manchmal heilig und selten genial sein wird. Da aber die anderen, die nicht exzentrischen Mehrheiten, sich primär nicht durch gesteigerten Selbstbezug, sondern durch überwiegenden Institutionenbezug zentrieren, entstehen leicht Konflikte zwischen dem Konformismus der vielen und dem Nonkonformismus der wenigen, die ein exzentrisches Verhalten pflegen. Falls die klinische Einschätzung zutrifft, dass Exzentriker mit sich selbst zufrieden sind, ist anzunehmen, dass sie stabil in ihrer eigenen Normalität leben, die ausschließlich ihren Mitmenschen auffällig wird. Die phänomenale Auffälligkeit, die exzentrisches Verhalten immer begleitet, ist soziologisch betrachtet also Resultat gesellschaftlicher Zuschreibungen und entsteht nicht zwangsläufig aus dem Verhalten einer exzentrischen Person selbst, für die ja das eigene Verhalten letztlich ganz unexzentrisch und normal sein dürfte. Dass diese These haltbar ist, zeigt gleich die Tatsache, dass das, was als exzentrisch bewertet wird, sich über die Zeiten wandelt, sodass das einstmal Exzentrische heute das Normale und das heutige Normale einstmal das exzentrische Verhalten war. Nehmen wir als Beleg für diese These den Urtyp des Dandys, den Engländer George Beau Brummell. Er galt zu seiner Zeit an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in London als exzentrisch, weil er sich wusch und seinen Körper pflegte, bevor er sich ankleidete, während seine Zeitgenossen das nicht für notwendig hielten, sondern mit starken Parfums statt Waschen sich begnügten. Das heißt also, das, was in einer Gesellschaft als exzentrisch gilt, ist abhängig von der gesellschaftlichen Reaktion auf Menschen und ihr Verhalten. Und der Kern der gesellschaftlichen Reaktion auf das, was sie als exzentrisch auffasst, drückt sich in der Zuschreibung von Auffälligkeit aus. Mit ihrer Zuschreibung von Auffälligkeit auf ein bestimmtes Verhalten erschafft sich die Gesellschaft ihre Exzentriker selber. Mit der Konstruktion des Exzentrikers macht die Gesellschaft ihren Mitgliedern nämlich klar, was sie zwar nicht für kriminell oder krank, unmoralisch oder hässlich, wahr oder falsch, aber doch für auffällig hält, weil es in ihren Augen ganz und gar unmögliches Verhalten ist. Was ist nun unmögliches Verhalten, wenn es doch wirkliches Verhalten ist? Unmöglich ist exzentrisches Verhalten deshalb, weil es gegen das verstößt, was die Mehrheit nicht für möglich halten will. Und unmögliche, aber vereinzelt wirkliche Verhaltensweisen sind solche, die gegen den Kanon der ungeschriebenen Sitten und Gebräuche, Manieren und Moden, Gewohnheiten und Konventionen verstoßen. Diese Normen bezeichnen nämlich ein Verhalten, das sich von selbst versteht und von der Mitte der Mehrheitsgesellschaft als ihr Maß befolgt wird, ohne dass sie lange darüber nachdenken würde, dass und vor allem, warum sie diese Normen befolgt. Das mittlere Maß der Mehrheit aber ist immer die Mittelmäßigkeit und diese fühlt sich vom Exzentriker bedroht, weil sie, die alles sonst versteht, ihn nicht versteht. Nehmen wir als Beispiel die selbstverständlichen Gewohnheiten für das, was wir für essbar halten und was nicht. Innerhalb jeder Kultur gibt es nach dem Ethnologen, Anthropologen Lévi-Strauss, der ein Buch geschrieben hat, das Rohe und das Gekochte, ein Spektrum für das Essbare und das Nicht-Essbare, für das, was schmackhaft oder eklig ist. Alles, was gegessen werden kann, kann auch gedacht werden, oder es kann nur gegessen werden, was gedacht werden kann, so in etwa lautet seine Idee. Anders als in anderen Weltregionen essen wir Europäer weder Ratten noch Hunde noch größere Insekten. Dafür essen wir Schweine und Rinder, was in islamischen und hinduistischen Ländern nicht auf der Speisekarte steht. Und was exzentrisches Essverhalten innerhalb der abendländischen Küche ist, das hat wie kaum ein anderer der britische Gentleman und Geologieprofessor William Buckland vorgeführt, einer, der zuerst einen Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben hat, Anfang des 19. Jahrhunderts. Buckland war daneben exzentrischer Feinschmecker. Er kochte Krokodil, Elefantenrüssel, Stachelschwein, Maulwurf, Bärenbraten und Hundewelpen und gebratene Schmeißfliegen sowie Mäuse auf Toast und Suppen aus Wegschnecken und Ohrwürmern. Sein Anliegen war es, der britischen Öffentlichkeit zu zeigen, Zitat, wie sie Hungersnöten durch den Verzehr neuer Fleischsorten entgegenwirken könnte. Die Briten, sonst sehr exzentrikerfreundlich, fanden das nicht nur geschmacklos, es schmeckte ihnen auch nicht. Ich komme zu meinem letzten Punkt, zur letzten These. Exzentriker sind unmöglich, aber haben Stil. Nachdem wir also erneut eine, wenngleich nicht besonders geschmackvolle Probe eines Exzentrikers gekostet haben, stellt sich uns das Problem seiner Stilisierbarkeit umso dringlicher. Denn die Geschichte zeigt doch in unzähligen Beispielen, dass das, was zum Beispiel das technische Genie erfunden hat, zu Anfang als exzentrisch abgelehnt oder nur belächelt wurde und später heute zu dem unverzichtbaren Bestand dessen gehört, was sich von selbst versteht, wie zum Beispiel das Fahrrad, die Eisenbahn, das Telefon, das Flugzeug oder auch der Computer. Mit anderen Worten, wenn exzentrisches Verhalten deshalb für auffällig und unmöglich gehalten wird, weil es gegen das verstößt, was die Mittelmäßigkeit für normal hält, dann ist doch die Frage, auf welchem Wege exzentrisches Verhalten sich in das gleichgültige Grau im Grau des Gewöhnlichen vermittelmäßigen lässt. Diese Frage kann so beantwortet werden. Exzentrisches Verhalten, so viel ist jetzt klar nach dem bisher Gesagten, ist stets extrem gesteigerte Individualität, die einseitig, eigenartig oder einzigartig ist. Exzentrik als Stil zu denken, macht aber nur Sinn, wenn vom exzentrischen Stil nicht einer Gruppe, sondern ausschließlich von einer Einzelperson gesprochen wird. Exzentriker sind vielleicht als Personen unmöglich, kann man sagen, aber sie haben Stil. Und noch mehr, da der Exzentriker sich durch gesteigerten Selbstbezug zentriert, trifft auf ihn wie auf keinen anderen das bekannte Wort des Franzosen Buffon zu, l'homme c'est style même, sagt er, der Mensch ist der Stil selbst. Dieser persönliche Stil, den vermutlich jeder hat, aber bei den allermeisten nur sehr schwer zu fassen ist, ist daher beim Exzentriker wegen seiner Gesteigertheit leicht zu begreifen. Aber nicht jeder individuelle Stil wird auch zum Gruppenstil und schließlich zur Mode. Dennoch liegt jedem Gruppenstil und jeder Mode letztlich ein exzentrischer Stil zugrunde. Zum Gruppenstil wird nun der Individualstil eines Exzentriker, weil er um seiner gesellschaftlichen Auffälligkeit von anderen nachgeahmt wird. Andere imitieren den exzentrischen Stil eines Einzelnen wegen seines Auffälligkeitswertes oder seiner Stimulusqualität, weil sie sich so der negativen oder positiven Reaktion sicher sein können, weil sie auf diese Weise garantiert Aufmerksamkeit erregen. Ein Beispiel für die Stilisierung eines exzentrischen Verhaltens, aus der irgendwann ein Gruppenstil wurde, ist der Lebens- und Bekleidungsstil der Dandys, die ihren stilistischen Impuls durch den vorhin erwähnten Exzentriker Bo Brummel erhielten. Dieser Dandy und seine Nachahmer kleideten sich nicht nur, sondern lebten auch exzentrisch, und die Londoner Gesellschaft ihrer Zeit reagierte entsprechend aufgebracht und hielt den Dandyismus für auffällig und unmöglich. Wie sah der Dandyismus als Lebens- und Bekleidungsstil aus? Hier der typische Tagesablauf des Pariser Beispiels. Der Dandy steht zwischen 9 und 9.30 Uhr auf und braucht nicht viel mehr als 2,5 Stunden für seine Toilette. Um 12 Uhr isst er und geht dann aus, um mit Stöckchen mit Goldknauf zu promenieren. Um 18 Uhr findet er sich im Café de Paris ein, wo er den Abend beginnt. Er trägt sein Haar lang, sein tadelloser Frack ist schwarz und sein schwarzes Halstuch wird von einer kostbaren Nadel gehalten. Sein Gesicht soll Verachtung und Langeweile ausdrücken. Zitat: Ständig fürchtet er, es könne so aussehen, als begeistere er sich für irgendetwas. Und er gestattet sich nur gemessene und langsame Bewegungen, distinguierte und resignierte Gesten. Er ist selbstverständlich Feinschmecker und liebt Frauen fast so sehr wie Pferde. Er liebt sie und tut so, als ob er sie verachte, darum gefällt er ihnen. Zitat Ende. Der Gruppenstil wird dann zur Mode, wenn er nur noch kopiert und nicht mehr imitiert wird. Imitation ist stets mehr als Kopie, weil sie sich nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt eines Verhaltens aneignet, es sich zu eigen macht. Aber schon die Imitation des exzentrischen Originals im Gruppenstil des Dandys etwa ist nur noch eine Provokation mit Takt, also gebrochen. Und um wie viel weniger entrüstet die Kopie das Mittelmaß, die sich auf optische Nachbildung der stilistischen Oberfläche beschränkt. Die Mode korrumpiert den Stil, indem sie ihn kopierbar macht. Sie lebt ihn nicht, sie bekleidet nur. Modische Kopien konservieren gerade so viel Auffälligkeit in ihrer Form, als sie zur modischen Zusammenschließung und Unterscheiden der einen von den anderen benötigt. Und je häufiger eine Mode kopiert wird, desto schneller verschleift sich auch der letzte Formrest, des Exzentrischen bis zur Unauffälligkeit, die jeden und jeder trägt, der zum Mittelmaß sich zählt. Ich komme zum Schluss. Ich fasse und führe noch einmal zusammen. Exzentriker, oh ja, so weit sind wir noch nicht. Exzentriker sind eigentlich Autozentriker, die sich primär durch Selbststeigerung und nicht durch Institutionenbezüge zentrieren. Das Original tut das durch extreme Vereinseitigung, der Heilige durch extreme Selbstverleugnung und das Genie durch extreme Vervielseitigung. Exzentriker sind darin produktiv, dass sie einen unverwechselbaren Individualstil ausbilden, auf den die Gesellschaft reagiert, indem sie exzentrisches Verhalten als auffällig und unmöglich etikettiert. Die Auffälligkeit des Originals dürfte sich am wenigsten zur Nachahmung eignen, da sein exzentrischer Individualstil zu eigensinnig, zu egoman ist. Der Individualstil des Heiligen ist schon eher imitierbar, weil seine Selbstverleugnung an Bedürfnissen und Verhaltensweisen ansetzt, die für jeden Menschen typisch sind: Schlafen, Ernährung, Kommunikation und so fort. Dass dennoch nur wenige ihren Heiligen nacheifern, sie imitieren, hängt natürlich damit zusammen, dass eine solch radikale Selbstverleugnung nur in der außeralltäglichen Sonderwelt eines religiösen Ordens oder einer Sekte auch wirklich gelebt werden kann. Heilige, so könnte man sagen, kommen daher sehr selten in Mode. Am häufigsten dürfte schließlich der exzentrische Stil eines Genies imitiert werden, was schlicht und einfach an dem Erfolg hängt, den dieses exzentrische Verhalten seinen Nachahmern garantiert, was zum Beispiel an der industriellen oder kulturellen Nutzung exzentrischer Erfindungen und Innovationen leicht einzusehen ist. So wandeln sich geniale Individualstile rasch in imitierte Gruppenstile, wie zum Beispiel eine Art zu malen oder zu forschen. Sind sie leicht zu vervielfältigen und zu kopieren, werden sie zur Mode, zur unauffälligen Auffälligkeit der Mittelmaß, dem Maß, der Mittelmäßigkeit, dem Maß der Mehrheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir danken. Lassen Sie das doch ruhig noch für die Diskussion dran, wenn es geht. Hören wir Sie alle gut. Ja, Sie haben nun die Wahl. Original, Heiliger, Genie, suchen Sie sich's aus. Darf ich Ihnen helfen? Oder nichts?
Es geht. Wunderbar. Ja, also haben das war jetzt Lesevortrag, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Sonst, weil ich dachte, es hat mir so viel Spaß gemacht, die Feinheiten herauszuarbeiten. Ich weiß auch nicht, ob Sie das alles mitgekriegt haben, aber wie gesagt, meine Adresse schreibe ich Ihnen an, dann kann ich es Ihnen so auch zuschicken. Ja, ich weiß ja nicht, das ist jetzt die letzte Veranstaltung. Sie haben jetzt so viel gehört. Haben Sie irgendwie was unterbringen können? Ist das plausibel, dass Exzentriker Leute sind, die sozusagen eine Eigenschaft, ein Merkmal, was sie selber auszeichnet, in besonderer Weise steigern und sich dadurch Strukturstabilität geben? Das ist ja zunächst ein ganz schlichter Gedanke. Ich habe ihn jetzt ein bisschen akademisch hergeleitet von Helmut Plessner, der dankenswerterweise uns Menschen als exzentrische Positionalität bestimmt hat, nicht? In einem komplizierten Hauptwerk. Ich habe das sehr vereinfacht. Und diese Zentriertheit in dem eigenen Körper, wie das Tier, haben wir nicht, sagt er. Wir sind nicht sozusagen bewusstlos und agieren aus unseren Impulsen heraus, die Physiologie uns mitteilt, und wir sind angepasst an Umwelten. Das kriegen wir vererbt und verhalten uns dann. Nein, als Menschen sind wir im Körper drin und gleichzeitig draußen, weil wir uns nicht nur als Körper erleben, sondern wir erleben auch, dass wir uns als Körper erleben. Also es ist eine eigenartige Doppelung, die Dan interessanterweise ausgeführt hat. Und es gibt also eine ganze Reihe von modernen Büchern, die jetzt über diese Themen verhandeln und die das im Wesentlichen bestätigen. Das ist natürlich eine Deutung, eine Interpretation und kein empirisches Resultat.
Ich bestehe darauf, dass auch empirische Resultate der Deutung bedürfen und nichts anderes sind als Deutung. Aber vielleicht gehen wir noch mal die...
Das war so die erste Gedanke. Der erste Gedanke, nicht? Das sind Autozentriker, also weil sie ein Merkmal, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit nehmen und sich darüber selber zentrieren, eine Struktur geben, stabil halten. Weil wir sind natürlich nicht biologisch leer, das ist klar. Wir sind Anlagen, die wir aber selber zum Keimen bringen müssen, so könnte man sagen. Ja? Und die Exzentriker, die steigern eben eine Eigenschaft von sich. Und dann habe ich versucht, das an der Überspanntheit und Übertriebenheit festzumachen. Nicht? Wenn man eine Eigenschaft nimmt oder Eigenschaften, die man selbst hat, und holt aus denen die Stabilität raus, die andere oder sagen wir den Alltagsmensch, ist auch nur eine Konstruktion, die der Alltagsmensch sonst zu Hilfe nimmt, wie Manieren, Sitten, Gebräuche, Konventionen, alle die ungeschriebenen Gesetze, mit denen wir sozusagen überhaupt zu einer Person werden, die Geschmack hat, die sich anständig verhält und so weiter und so fort. Die Exzentriker haben an einer Stelle, brechen sie mit dieser Stütze, mit dieser Unterstützung, mit diesem Bezug auf Institutionen und greifen nur auf sich selbst zurück. Daher strapazieren sie immer einen Teil von sich, daher überdehnen sie immer einen Teil von sich im Vergleich zu den anderen, die das eben nicht aus sich herausholen, diese Stabilität, sondern aus einer institutionellen Vorgabe. Das war so dieser Grundgedanke und dann kam das Original, das sehr einseitig ist, nur eine Eigenschaft im Vordergrund, Schrullen, Marotten, also schräg, komisch und so weiter, das was der Friedrich macht. Nicht? Das muss jetzt überhaupt nichts Kulturschöpferisches sein, sondern das kann ja irgendwas sein, was nur für die Person bedeutsam ist, aber die es immer macht. Und wenn man da in die Privatsphäre schaut, denke ich, sind viele mehr Leute originaler, als man sich das so vorstellt. Wenn ich meine Definition anlegen würde, dann ist es gar nicht so außergewöhnlich, das Original zu sein. Ja, und der Heilige erreicht diese Exzentrik durch Selbstverleugnung. Eigentlich ein paradoxes Phänomen, aber in dem Stil, wie sich die Heiligen selbst verleugnen, also Asketen sind und Verzicht leisten, profiliert sie natürlich. Das ist ganz eigenartig und dieser immerwährende Heiligenkalender, der ist unbereinigt. Es gibt auch die sogenannten Heiligen Viten, also die Biografien der Heiligen, die durch die katholische Kirche sozusagen freigegeben sind. Da stehen die ganzen, menschliche Exzentriker, diese ganze Exzentrizität steht da nicht drin. Nicht? Die heutigen Varianten sind natürlich angepasst, aber in den alten stehen noch die ganzen Bizarrheiten drin. So wie zum Beispiel der Säulensteher und Säulenheilige.
Das ist ja ein Job.
Ja? Ja, und dann das Genie ist natürlich die Vielseitigkeit, da schließe ich mich den Idealisierungen gerne an. Aber das verkannte Genie, wie gesagt, ist diejenige Person, derjenige Exzentriker, das Genie, das zwar auch Produktionen macht, aber Antworten auf Fragen gibt, die keiner gestellt hat. Nicht? Und das erkannte Genie ist das Gegenteil. Also das war so in etwa der Vortrag. Dann Auffälligkeit ist eine gesellschaftliche Zuschreibung, weil für sich selbst sind die Exzentriker vermutlich, also wenn ich dem klinischen Psychologen glauben darf, ich habe mich extra erkundigt, wir haben in meiner Fakultät einen klinischen Psychologen, der ein Lehrbuch über klinische Psychologie geschrieben hat und er hat mit seinem Vokabular mir sofort gesagt, also Exzentriker sind nicht vulnerabel. Es ist so das Wort vulnerabel, sie sind nicht vulnerabel, damit ist alles gesagt bei so einem klinischen Psychologen. Die sind also stabil, lassen sich nicht erschüttern. Man kann alles machen, man darf nur nicht vulnerabel sein, dann ist man nicht psychisch gestört. Naja, und sie sind also auffällig. Und warum sind sie? Weil die Gesellschaft Sie, dieses Verhalten, was sie da zeigt, dieses, eigentlich dieses egomane, egoistische, nicht, dass sie das nicht tolerieren möchte. Unmöglich soll das Verhalten sein. Aber ich meine, das Verhalten ist wirklich, es kann nicht unmöglich sein. Also es ist natürlich jetzt auch eine Übertreibung, aber alles, was wirklich ist, ist natürlich immer auch wieder möglich. Nicht? Umgekehrt sieht es anders aus. Ja. Und dieses wirkliche Verhalten, ja, in dem es unmöglich erklärt wird, erzeugt so eine Art self-fulfilling prophecy. Also in den Konsequenzen soll es dann auch unmöglich sein. Ja. Und weil, warum ist es unmöglich? Weil es verstößt gegen den Kanon der Üblichkeiten, der Selbstverständlichkeiten, dessen, was sich von selbst versteht. Nicht? Und fällt deswegen der Mittelmäßigkeit auf, dem Durchschnitt auf, die eben sich stabilisieren über die Institutionen und eben nicht über individuelle Eigenschaften. So wie der John Stuart Mill das sehr schön da ausführt in diesem einen Passus größer, dass das sozusagen der Indikator ist, der Exzentriker für die individualistische Stärke einer Kultur. Hm. Ja, soweit nochmal so eine kleine Zusammenfassung.
Diejenigen, die ein Protokoll schreiben müssen, im Grunde gerade das, die Zusammenfassung wunderbar geboten bekommen. Ja, haben Sie Fragen an unseren Referenten?
Wenn Sie sagen, Thomas Bernhard ist einer, oder ja, Sie, ja, Verzeihung.
Wenn Sie sagen, der Exzentriker ist auf sich zentriert,
ja.
Ist es dann nicht der Unterschluss, dass der Mittelmäßige
dezentriert ist? Da ist jedenfalls, ich meine, jeder Mensch, der einigermaßen funktioniert, ist natürlich also in diesem Sinne irgendwie zentriert. Nicht? Ich meine, auch der Exzentriker kommt natürlich mit so einer Basis, die er von außen in sich hineingenommen hat, nicht aus. Also so ein Grundstock von Person muss da sein. Also sonst ist da Autismus oder es ist irgendwie eine Verwilderung oder was weiß ich, ist da. Aber die Mehrheit würde ich sagen,
ist nicht... Das kommt durch die Institution und ist nicht selbst hervorgerufen. Das ist der Unterschied, um den es ging.
Also es wäre dann institutionenzentriert und nicht dezentriert.
Sie hatten eine Frage. Ausnahmesportler, sind das Exzentriker?
Ausnahmesportler. Was für eine Abteilung würden wir die da stecken? Heilig sind sie nicht.
Ja. Ach, wer weiß.
Ja, nee. Ne.
Beckenbauer?
In Abteilung Originale. Ne? Ja, Ausnahmesportler, das spielt natürlich, ja.
Also
ja.
Sie sind Bewegungsgenies, würde ich sagen,
Bewegungs,
oder?
Ja, sie haben eine Bewegungsbegabung natürlich und müssen das vereinseitigen und vereinseitigen das. Ja, wahrscheinlich in Richtung, ja, vielleicht haben die auch einen speziellen Laufstil dann, oder? Wenn sie dann einen speziellen Laufstil ausbilden, also etwas Unverkennbares, was sie sozusagen in die Lage versetzt, alle anderen zu überholen. Oder stärker zu sein. Also es muss so ein persönliches Moment da mitschwingen. Vermutlich ist es ja so, wenn Sie so eine Richtung einschlagen und es dann selbst weiterentwickeln und einen guten Trainer haben, dann unterstützt er Sie, dann gibt er Ihnen Beifall, den Applaus, dass Sie dann weiter und weiter dabei sind. Ja. Ja. Ja, oder bei dem Schwimmen fällt mir ein, diese eine Art, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch ist, da hat irgendwann mal einer angefangen, bei einer Olympiade reinzuspringen und dann so eine komische Bewegung zu machen, um länger unter Wasser zu sein. Das war so ein Element, was der da eingeführt hat. Damit war er schneller als die anderen, hat auch Medaillen gewonnen. Bis die anderen dann relativ schnell das imitiert haben, dann fängt es dann wieder an, sich abzuschleifen.
Die Alternative zum Imitieren wäre, das Reglement so zu ändern, dass er das nicht mehr tun
nicht
darf.
Mehr darf,
ne?
Genau.
Das geht zwar, ne? Ja, haben Sie noch Fragen?
Ich schreibe mal meine Internetadresse
Sie,
an.
Sie haben ja gesagt, das Genie lebe gefährlich. Habe ich das richtig im Kopf? Nein? Ja?
Ja, auch, natürlich. Das auch? Kann ja auch schief gehen.
Kann auch schief gehen. Also im Schiefgehen liegt die Gefahr.
Ja. Nein, das brauchen wir nicht dazu zu schreiben.
Versteht mittlerweile jeder, ja. Im Schiefgehen liegt die Gefahr, das im Scheitern für das Scheitern. Genie?
Ja, wenn es ein verkanntes Genie ist, ne? Also wenn es die Resonanz nicht bekommt, dann erstickt es sozusagen an seiner Vielseitigkeit und oder erstickt nicht, sondern es powert sich aus, nicht? Weil dieser Schaffensdrang da ist, so stelle ich es mir vor, dann holt es immer mehr aus sich und nur aus sich heraus, ohne dass es die ja, für uns Menschen doch lebensnotwendige Resonanz von außen erhält. Und damit verbraucht es sich vor der Zeit, die es dann erkennen und anerkennen kann.
Bei Kant ist das Genie zwangsläufig ein Melancholiker.
Zwangsläufig ein Melancholiker? Mhm. Aha. Warum?
Da fragen Sie mal Kant. Nein, ich kann es Ihnen tatsächlich erklären. Das, okay. Also, das wird jetzt allerdings fast zu einem neuen Vortrag führen. Ja. Sie wissen, Melancholie, da bin ich sehr...
Stimmt, da haben Sie
gerne,
ja auch schon was gemacht.
Genau. Gerne weitschweifig. Ja, es gilt als das, schon in der Antike, als das Temperament der Außergewöhnlichen.
Ja. Ja.
Das eben ja, bestimmte Leistungen hervorbringt, natürlich auch seine Gefährdungen hat, als Preis sozusagen für das Hochbegabte, das Außergewöhnliche, ist auch der Abgrund nahe der Seelischen. Es ist so ein Grenzbereich. Ne? Also es gibt verschiedene Formen der Melancholie. Eine kann in die Krankheit führen, was wir heute eher als Depression bezeichnen würden. Ne? Und es gibt aber auch Melancholiker, die gehen vergleichsweise heiter durchs Leben. Also für einen Melancholiker heiter. Wissen halt um die Begrenztheit menschlichen Erkenntnisvermögens und so weiter und sind von einem, wie ich finde, ganz gesunden Weltschmerz und realistischen geplagt, weil sie schon auch sehen, dass in der Welt vielleicht manches nicht so in Ordnung ist, aber stürzen nicht ab in diesen Abgrund, in diese bittere, die schon krankheitsschaffende melancholische Form. Also da würde ich noch nicht unbedingt einen Widerspruch sehen. Nicht jedes Genie, wir hatten es ja von dem Verkannten, sie sagt, das Verkannte lebt gefährlich, das also keine Resonanz findet, keine Bestätigung, keine Zuwendung, keine Kommunikation und so weiter. Da macht dann auch ein gut gewachsener Melancholiker vielleicht mittelfristig mal schlapp, aber... Naja, Nietzsche ist psychisch krank geworden aufgrund... Natürlich auch, also wenn Sie so wollen, zwei Impulse werden immer als Erklärung hergezogen. Das eine ist, es ist nicht gesund für einen jungen Mann, nur unter Frauen aufzuwachsen und dann noch Resoluten. Und das andere ist, dass er sich halt irgendwann die Syphilis geholt hat, bei seinem einzigen Ausflug in die Frauenwelt gleich mit sowas geschlagen. Das war damals nicht behandelbar und führte letztendlich in eine Geisteserkrankung. Also es hat tatsächlich dann auch organische Impulse. Ob das nur sein, also es war sicherlich... Am Schluss jedenfalls sein Wahn nicht seinem Geniesein geschuldet, sondern kam aus der körperlichen Erkrankung. Nun gut, haben Sie zum Vortrag von Herrn Utz noch Anmerkungen, Fragen? Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich Sie vielleicht um eine kurze Bilanz bitten über das Semester hinweg. Hat es sich gelohnt, diejenigen, die... Vielleicht auch gerade die Studenten, würde ich gerne mal fragen, hat sich es gelohnt? Nicht immer die in der ersten Reihe, nein, auch die auf den letzten Plätzen sollen sich äußern dürfen. Hat es ihnen was gebracht? War es interessant, vergnüglich, erkenntniserweiternd oder haben sie einfach sich gesagt, jetzt bin ich schon mal da, dann ändere ich meine montäglichen schlechten Gewohnheiten nicht und komme auf nächsten Montag? In der Hoffnung, dass es so bleibt, wie es ist, und ich kann in Ruhe da sitzen. Irgendeine Rückmeldung?
Da wir ja heute eh schon Abend immer nur hier sind.
Ja.
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht alles verstanden habe, immer, aber ich glaube, es hat mir insofern was gebracht, weil ich glaube, ich darüber noch nicht so nachgedacht habe. Also über den Exzentrik oder wie lebe ich als Exzentrik oder auch.
wir vielleicht zudem nicht immer alles verstehen. Ja, das ging mir auch so. Das ist nicht schlimm. Tut auch nicht sehr weh. Also ja, das ist manchmal so. Natürlich sind die Vorträge, die Referenten in ihre Themen häufig sehr tief eingedrungen. Und das ist dann oft sehr dicht. Und nicht immer gelingt es einem, allein schon die Anstrengung aufzubringen, am Ball zu bleiben, in jeder Minute und jeder Sekunde. Allein das ist schon nicht so einfach. Und natürlich ist manchmal nicht alles vorausgesetzte Wissen dann auch mitkommuniziert und offengelegt. Auch das macht es nicht immer leicht, jedem Vortrag zu folgen. Meine Erfahrung, vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem Studium. Als ich im ersten Semester Politikwissenschaften saß, war ich bei einem Professor namens, wunderbarer Satz, wäre eigentlich für einen Exzentriker schon gemacht, Jean-Baptiste Müller. Und Jean-Baptiste Müller hielt eine Vorlesung über politische Theorie und politische Ideengeschichte und so weiter. Jetzt hatte der Mann tatsächlich ein Problem. Er war kreuzliberal bis zum Exzess, konnte also keine Position aussprechen, ohne die Gegenposition zu formulieren. Plus, er musste zu allem, was er sagte, die entsprechenden Fußnoten gleich mit ausdrücken. Das hieß, die Vorlesung begann mit einem Satz, einem Gegenargument und dann folgten Fußnoten. Und Fußnoten hießen bei ihm Bezüge quer durch die Kulturgeschichte, alle möglichen Namen fielen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und ich saß da drin und dachte, wie geschieht dir da? Dann habe ich allerdings vielleicht eine heute nicht mehr ganz so oft anzutreffende Eigenschaft. Also das Sitzfleisch habe ich auch, aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Und ich dachte, das hältst jetzt durch. Von den 200 Studenten, die da am Anfang mit drin saßen in der Vorlesung, waren wir am Ende, glaube ich, höchstens noch 5. Also der hat eine gute Abräumquote sozusagen. Ich habe bis zum Ende hin das Wenigste verstanden. Aber manchmal klingelte es Jahre später. Und irgendwo kam auf einmal so ein fehlendes Zwischenstück zwischen zwei Sätzen von Jean-Baptiste Müller, dass sich mir dann im Nachhinein das erschloss, was ich da gehört habe. Und irgendwann, diese Namen, die der da brachte, kamen ja nicht so bezuglos daher. Ne? Die gehörten ja immer schon in ein bestimmtes Feld. Und wenn Sie dann mal hören, dass bestimmte Namen zusammengehören und Sie die später wieder mal hören und wieder zusammenhören, dann kann es sein, dass durch diese zwei Verbindungen so langsam, naja, was entsteht. Jedes Mal, wenn Sie da was hören, entsteht vielleicht so ein kleines Inselchen im Meer der Unwissenheit. Und hin und wieder gibt es dann mal Situationen, wo Brücken entstehen zwischen den Inseln oder manche Inseln zusammenrücken und auf einmal Landmassen bilden und irgendwann wohnen Sie tatsächlich auf einem Kontinent. Also Geduld. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man immer alles versteht. Nehmen Sie es als Inspiration, nehmen Sie es als Hinweis, dass es mehr auf der Welt gibt, was man verstehen könnte, als Sie sich klar sind bei einem Thema. Das ist auch ganz nett zu spüren. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir ab und zu uns unsere Unwissenheit klar machen und das sportlich nehmen. Ja, nee, von mir aus auch nicht. Ich finde es gut, dass Sie es formulieren und ich wollte Ihnen eine Brücke bauen. Dann Möglichkeit geben zu sagen, ja, macht nichts, weitermachen. Irgendwann verdichtet sich da was. Nun gut, sonst irgendwelche Anmerkungen von Ihnen zu der Reihe noch? Wenn Sie denn wollten, und ich es noch schaffe, genügend Vorträge zusammenzukriegen, darf ich es denn dann jetzt doch fortsetzen im nächsten Semester? Ich habe da unlängst den Bescheid bekommen, es ist etwas spät, deswegen bin ich schüchtern, es ist gerade nicht so einfach, also von 0 auf 100 binnen 2 Monate, das hatte ich noch nie. 12 Vorträge für eine Reihe zusammenzukriegen, ist ziemlich viel Arbeit und ziemlich schwierig und normalerweise durfte ich da immer schon im November oder Dezember anklopfen und jetzt habe ich, was weiß ich, vor 2 Wochen den Bescheid bekommen, dass das weitergehen darf. Das macht es ein bisschen eng, aber ich hoffe, ich schaffe es. Und wenn wir es schaffen, dann ist das Thema im nächsten Semester Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Also, falls Sie Lust haben, sich in dieses Eheleben mal hineinzudenken und hineinzublicken. Ich glaube, da gibt es ein paar ganz lustige Themen nächstes Semester. Vielen Dank Ihnen und schönen Abend. Und danke, Herr Utz. Dankeschön. Danke.